Der Predigttext für die heutige Bibelstunde steht in der Offenbarung im Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zutun kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihm schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank, dass wir in deinem Namen hier zusammenkommen dürfen heute Abend, und hab Dank, dass es in diesem Land so möglich ist. Ich bitte dich, dass du uns offene Herzen schenkst heute Abend, dass wir verstehen, was du durch Rainer Wörth zu uns sagen möchtest. Hab Dank, dass du durch ihn sprechen möchtest, und hab Dank, dass du hier in unserer Mitte bist. Amen.
Ja, das Thema Halte fest, was du hast, und Bibelkenner haben gleich gewusst, das geht in das Sendschreiben von Philadelphia. Philadelphia ist ja das sechste Sendschreiben von Offenbarung 2 und 3. Und diese Stadt heißt Bruderliebe. Und man denkt sofort, das muss ja eine superchristliche Stadt gewesen sein. Das hat aber mit Christentum zunächst einmal gar nichts zu tun, sondern das Wort wird eben verwendet, weil der Bauherr dieser Stadt, König Attalos II. Von Pergamon, der hat den Beinamen gehabt des Bruderliebenden, so müsste man das eigentlich Philadelphos übersetzen, nämlich Eumenes, der den Pergamonaltar gebaut hat, den wir ja zumindest in Teilen im Pergamonmuseum, ich weiß gar nicht, ob es schon wieder geöffnet hat nach diesem großen Um- und Neubau, lohnt sich auf jeden Fall mal hinzugehen, wenn es wieder offen ist, der hat den gebaut. Und das war der Vorgänger von Philadelphos, und der hat nun diese Stadt gebaut, König Attalos, der auch Philadelphos heißt, und er nannte sie Bruderliebe. Das ist also nichts Christliches, sondern einfach der griechische Ausdruck dieser Tatsache. Nun, die römisch-griechische Welt entspricht und entsprach in vielem, so muss man sagen, entsprach in vielem dem, was wir heute auch haben. Man müsste eigentlich andersrum formulieren. Man könnte Kultur und geschichtlich nachweisen, warum unsere Zeit mit ihrem Verständnis, dass der Mensch in der Mitte ist, dass das Denken, die Vernunft so eine große Rolle spielt, warum das eben auch dem entspricht, wie wir es vor allem in der griechisch-römischen Welt hatten. Und das kann man auch biblisch belegen. Ich habe mich nochmal in einen alten Artikel gemacht, der jetzt zum Teil, der erste Teil schon veröffentlicht wurde, denn wir können aus der Prophetie Daniels, ohne dass ich jetzt näher darauf eingehe, daraus schließen, dass von der Zeit Jesu, als das römische Reich schon da war, eine Zwischenzeit sein wird. Wir wissen vom Neuen Testament her, das ist die Gemeindezeit, bevor Gott sich dann wieder Israel zuwendet und wir wieder ähnliche Verhältnisse haben werden mit einem neu erstandenen römischen Reich, dem babylonisch-antichristlichen Reich, mit einem Art Cäsaren an der Spitze, bevor dann der Herr wiederkommt. Also das ist kein Zufall, ist ja sowieso kein Zufall, denn Gott ist der Lenker und der Herr der Geschichte, aber man könnte das biblisch belegen, dass das erste und das 21. Jahrhundert auch biblisch gesehen diese Parallelen haben muss. Und es ist schon frappierend, wie viele Parallelen es da gibt. Und von daher können wir in der Vergangenheit in die Zukunft schauen. Wer die Zukunftsprophetie verstehen will, muss verstehen, was in vergangenen Zeiten war, geleitet durch den Geist Gottes. Also es war eine multikulturelle Stadt, eine Stadt an einer wichtigen Handelsstraße. Heute müsste da vielleicht ein Hafen sein, ein Umschlagsplatz, entsprechende Anschlüsse fürs Internet und all diese Dinge, die heute eben Handelsstraßen und Finanzstraßen mitbilden. Damals war es vor allem eben diese Straße in diesem kosmopolitischen, multikulturellen römischen Reich. Es war eine Mischkultur, es war eine Kultur der Vermischung, das ist übrigens auch ein Kennzeichen der Endzeit, die Entgrenzung. Gott setzt Grenzen. Warum? Weil der Mensch ohne Gott und ohne Geist Gottes, damit, entschuldigen Sie den Ausdruck, die Sünde nicht ins Unermessliche geht, dass die Sünde nicht total ausufert, dass das Unkraut nicht so hoch schießt, muss Gott immer wieder beschneiden. Und eine Beschneidung und ein zurückhaltendes Element für die Ausreife der Sünde, in der Menschheit der Sünde und der Gesetzlosigkeit, ist, dass Gott Grenzen setzt, in jeder Hinsicht, schon schöpfungsmäßig, Geschlechtergrenzen, Kulturgrenzen, Sprachgrenzen, Wirtschaftsgrenzen und. Und der Mensch, der den endzeitlichen Turmbau zu Babel vorantreibt und der Gott nicht mehr achtet und die Ordnung Gottes nicht mehr beachten will, ist ein Mensch, der keine Grenzen, keine Gebote mehr akzeptiert und in jeder Hinsicht entgrenzt. Und Gott will auch eines Tages eine neue Welt, und es wird eine wunderbare Welt der Einheit und der Freiheit sein, und vieles, was heute limitiert und begrenzt ist, wird dann nicht mehr sein. Aber solange der Mensch nicht an Gott gebunden ist, freiwillig, führt das zur Katastrophe. Das führt zum ins Kraut schießen, ist kein guter Ausdruck, des Fleisches, zur Ausreifung der Sünde. Und das ist Endzeit, Gott lässt laufen. Dann mach mal. Sie kennen ja, wenn man in der Erziehung mit seiner Weisheit zu Ende gekommen ist und seiner Pädagogik oder auch mit seinen Nerven, dann sagt man, dann mach halt. Aber wirst schon sehen, was du davon hast, dann mach halt. Und das macht Gott bei uns auch und mit der Menschheit ganz generell. Dann macht, was ihr wollt. Und das ist eigentlich ein schweres Gericht, das sogenannte Dahingabegericht. In Römer 1 wird es dreimal genannt. Darum hat Gott sie dahingegeben, zu tun, was sie wollen. Das ist schlimm. Wenn Gott sagt, okay, du willst mich nicht, dann halte ich mich raus, mach, was du willst. Ist schlimm, weil das führt in eine Katastrophe für einen selber und auch für andere, für die Familie, für alle, die mit einem verbunden sind und dann eben auch für die Menschheit als Ganzes. Eine Zeit, in der keine Grenze mehr akzeptiert wird, eine Zeit der Himmelstürme, eine Zeit, ein neues Zeitalter, ein goldenes Zeitalter, ein Zeitalter des Turmbaus zu Babel, der Einheit. Wir schaffen das, wir rücken zusammen, wir haben Kraft, wir haben Vermögen, wir wissen, wir müssen nur zusammenhalten, müssen nur beieinander bleiben. Mach mit, sei dabei. Da war ja schon beim Urturmbau zu Babel so das Motto, Gott wurde weder gefragt, noch soll er geehrt werden. Es ging um den Menschen, und in der Zeit leben wir leider auch wieder. Und seit vielen Jahren bewegt mich auch schon, ob die alten Götter Roms, Griechenlands, hatten ja nur andere Namen, dann wiederkommen. Und sie sind ja eigentlich schon immer wieder aufgetaucht und sind eigentlich immer da. Also seit einiger Zeit beschleicht mir der Gedanke, dass wir ganz neu dem Baal dienen. Der Baal ist nämlich der Fruchtbarkeits- und Wettergott. Und dem wird ja schwer gehuldigt. Vorher, der Hagel, haben Sie mitbekommen? Früher hätte man gesagt, das hat einfach mal gehagelt. Jetzt muss man sagen, das ist doch nicht normal, das ist doch der Klimawandel. Na, Scherz beiseite, aber diesem Wettergott und Fruchtbarkeitsgott wird doch wieder, diesem Sexgott, diesem Baal Peor, wird doch wieder eifrig geopfert. Man muss auch, wenn man gesündigt hat, wenn man vielleicht dummerweise zu weit geflogen ist oder noch ein Diesel fährt, Gott bewahre, dann muss man einen Ablass kaufen. Da muss man dann sich freikaufen von seinen Sünden. Und man muss diesem Gott dienen. Also Sie können ja mal selber nachforschen, wie das in der Antike und im Altertum genau ausgesehen hat. Und ob Zeus und Jupiter und Minerva und die ganzen Götter, die ja auch in der kosmokratorischen Welt einen realen Hintergrund haben, das sind ja nicht nur Hirngespinste. Es gibt nur einen wahren Gott, aber diese geistlichen Mächte der Bosheit und die Kosmokratoren in der Finsternis sind ja da und die sind ja nicht gestorben. Genauso wenig wie Germania gestorben ist am 8. Mai 1945. Und die treiben weiter in der unsichtbaren Welt ihr Wesen. Und es ist interessant, ob dann auch die Parallele mit Rom der Antike zum Rom der letzten Zeit so weit geht, dass sozusagen fast buchstäblich die alten Götter wieder aufstehen. Es wird jedenfalls keine atheistische Zeit sein, sondern eine sehr spirituelle, sehr religiöse Zeit. Die letzte Zeit ist eine Zeit, wo man den Falschen anbetet, aber meint, dem Richtigen zu dienen. Also die hatten ähnliche Probleme. Es gab in der Stadt viele Tempel und Kultstätten, alles Mögliche, und die Gemeinde hat einen ungeheuren, schweren Stand. Historisch, kirchengeschichtlich betrachtet eigentlich der Normalfall. Es ist ja unnormal, was wir etliche Jahrzehnte und Jahrhunderte auf unserem Kontinent und auch in Deutschland hatten, dass sozusagen von der Staatsspitze des Christentums mit unterstützt wurde, jedenfalls von Art Volkskirchentum. Der Normalfall ist, dass die Welt gegen die Gemeinde schießt. Sie weiß selber nicht so genau, warum. Auch das geht natürlich zurück auf die unsichtbare Welt, die ihren Kampf gegen Gott hat und gegen die, die Gott erwählt hat, sei es Juden oder sei es Christen. Wir wissen über die Entstehung der Gemeinde, also Stadt war ja der König Attalos, aber über die Entstehung der Gemeinde nichts. Aber wahrscheinlich geht sie auf das Wirken des Apostels Paulus oder seiner Mitarbeiter zurück. Und jetzt sind wir so rund 30, 40 Jahre nach dieser Zeit, vielleicht eher 40 Jahre. Und jetzt kriegen die nochmal einen Brief. Und das Interessante an den Sendschreiben ist, dass wir in manche Gemeinde blicken, von der wir etwas wissen aus der Apostelgeschichte oder aus den apostolischen Briefen und sehen, was ist jetzt eigentlich in den 30 Jahren geworden. Und wir sehen, man kann bei keiner Gemeinde sagen, einmal gut, immer gut. Man kann auch nicht sagen, einmal schlecht und immer schlecht, kann man auch nicht sagen. Es muss in jeder Generation, in jeder Zeit, ich sage es jetzt mal mit Connys Worten aus menschlicher Sicht, neu erkämpft und gehalten werden, der Weg der Wahrheit, das Evangelium von Jesus und die Botschaft vom Heil in ihm. Er geht nicht von selber. Es ist wie bei der Ehe, wer glaubt, na gut, jetzt habe ich geheiratet und jede Ehe ist ein Selbstläufer, irgendwo habe ich ja meine Frau auch ein bisschen gern und sie mich wahrscheinlich auch. Und da wird es schon werden. Das wird nicht, ich sage immer, Ehe ist Bergauffahrt. Und wenn Sie bergauf nicht mindestens die Haltekraft, ich kann das also so schön physikalisch sagen, aufbringen, dann werden Sie schon erleben, dann saust das Wägelchen nämlich nach unten. Und wenn Sie sogar ein Stück weit nach oben kommen, dann müssen Sie nicht nur gut halten, bremsen, dass Sie stehen, sondern Sie müssen Energie aufwenden, damit es vorangeht, sonst geht es rückwärts. Und das ist im geistlichen Leben und im Gemeindeleben auch so. Stillstand ist Rückschritt. Es bedarf der ständigen Korrektur, des ständigen Achtens auf das Wort, des ständigen gegenseitig Ermahnens und Korrigierens, des ständigen aufeinander Acht haben, der Wachsamkeit, natürlich in allem, der Verbindung mit dem Herrn. Das läuft nicht von selber. Das läuft von selber schief. Und zwar gewaltig. Und da sind wir keine Ausnahme. Man muss nicht immer zurückdenken, was war einmal. Die Sprüche sagen das nicht aus Klugheit, sagst du das, dass früher alles besser war. Aber es ist schon mal gut, dass man sich persönlich und auch als Kreis und auch als Gemeinde, vielleicht auch als Werk fragt, wo waren wir eigentlich mal und wo sind wir jetzt und wo wollen wir eigentlich hin? Das ist nicht schlecht, wenn man einen Weg bestimmen will, dann weiß, wo man eigentlich hin will und was man eigentlich für innerliche Ziele aufs Herz gelegt bekommen hat. Ja, also die hatten eine schwierige Zeit. Eine Sichtungszeit und nun bekommen sie ein Sendschreiben. Jetzt sagen die einen oder anderen vielleicht, ach, Sendschreiben, damit sind wir ja sowieso schon nicht mehr so richtig auf der Gemeindelinie. Ich erinnere daran, dass Karl Geyer, den ich sehr schätze, darauf hingewiesen hat, dass für ihn die Gemeindelinie bis Offenbarung 3 geht, also mithin auch einschließlich das Sendschreiben. Ich sehe es so. Die Sendschreiben der Kapitel 2 und 3 der Offenbarung zeigen historisch real an existierenden 7 Gemeinden in Kleinasien Probleme auf und werfen auch einen Blick auf die ganze Gemeindegeschichte, bis der Herr kommt. Also diese 7 Gemeinden gab es wirklich. Die Probleme gab es wirklich, die Leute gab es wirklich. Und der Herr hat ihn geschrieben. Aber gleichzeitig sind sie exemplarisch. Das heißt, die Probleme, die damals in Ephesus, Smyrna und Pergamon und Thyatira und so weiter aufgetaucht sind, die tauchen auch die ganze Zeit hindurch auf. Es gibt die ganze kirchengeschichtliche Zeit hindurch oder gemeindegeschichtliche Zeit hindurch, bis der Herr sie Gemeinde zu sich nimmt. Auch Philadelphia-Gemeinden, Smyrna-Gemeinden, Ephesus-Gemeinden und alle Mischformen. Deswegen ist ja so auch interessant, sonst würde man ja nur sagen, naja, das ist ein historisch interessantes Dokument, mal sehen, wie es damals war, aber hat ja mit uns nichts zu tun. So lesen wir die Bibel nicht. Wir lesen die ja für uns auch und für unsere Zeit. Also es ist sehr wichtig, wir haben auch schon vor Jahren mal, habe ich mir die Mühe gemacht, natürlich die Sendschreiben, Norbert hat sie ja jetzt in jüngster Zeit auch nochmal ausgelegt, aber ich habe mir einmal auch in 2, 3 Bibelstunden, ich glaube vor 3, 4, 5 Jahren die Mühe gemacht, die Sendschreiben nach kirchengeschichtlichen Epochen auszulegen. Das ist nicht 1:1, aber so die Tendenz, ja, also wie es mit Smyrna, der verfolgten Gemeinde Ephesus dieser nachapostolischen Zeit, wo es ins Orthodoxe, ins Erkalten der Liebe geht, Smyrna, die Zeit der Verfolgung. Ich will jetzt nicht alles durchgehen. Philadelphia ist die vorletzte Gemeinde, wird gern verglichen mit der Aufbruchszeit, dem Pietismus, Spener, Arndt, Franke, schwäbische Pietismus, um mal gleich das Wichtigste auch zu nennen, Oettinger, Hahn, Bengel, Great Awakening, auch in Irland, Schottland, also wo man nochmal richtig zurück zur Schrift, wir werden ja gesehen, es ist wirklich eine Mustergemeinde im gewissen Sinn, Philadelphia. Und dann kommt, was kommt nach Philadelphia, was ist die 7. Gemeinde nach der 6., die ein Sendschreiben bekommen hat? Laodicea, herzlich willkommen in Laodicea. Habe ich eigentlich noch nie gehört, dass jemand sagt, ich begrüße euch in Laodicea, obwohl es ja doch manchmal berechtigt wäre, ja. Lau und schläfrig, du hast den Namen, so heißt es, aber es gilt für Laodicea auch, dass du lebst und du bist tot. Das sind laue, verweltlichte, eingenudelte Christen. Da ist alles vermischt und da ist keine Distanz mehr auch zum Weltgeist. Aber zurück zur positiven Gemeinde von Philadelphia. Wir haben 6 Elemente, könnte man auch ein klein bisschen anders aufteilen, aber ist egal. Gleiche Struktur, Schreibbefehl, Selbstprädikation, göttliche Diagnose, TÜV. Ach, eins unserer Autos ist jetzt beim TÜV, also wir haben nicht so viel, es ist mein Sohn seinem Auto genau genommen, ist jetzt durch einen TÜV gefallen, ist immer ärgerlich. Heißt immer zahlen und nochmal was vorführen und nochmal eine Gebühr, ja. Aber es gibt auch einen geistlichen TÜV, das ist die göttliche Diagnose. Der Wagen wird hochgebockt und wird mal unten drunter geguckt, was sonst keiner so sieht, ja. Dann gibt es eine Therapieanweisung, 5. Überwinderverheißung und eine Höraufforderung, von der wir vielleicht sagen, warum steht denn das noch da? Aber es ist so, wir sagen ja auch bei unseren Kindern manchmal dazu, hast du gehört? Hast du gehört? Das ist wichtig, mach das. Vergesst es nicht. Und was Gott sagt, ist wichtig. Schreibbefehl. Im Unterschied zum Koran und anderen Schriften kennt die Schrift eigentlich keinen Schreibautomatismus, keinen Schreibbefehl. Da führte mir der Geist die Hand und der Stift oder was auch immer benutzt wurde, Wachstafel und so, der fuhr nur so darüber und ich wusste selber nicht, was ich aufschreibe, muss nachher eigentlich erstmal lesen. Keine Schreibknechte, keine Schreibautomaten. Es wird zwar im Judentum gesagt, dass Gott Mose die Gabe der Schnellschrift gegeben hat, sodass er von der Tora die entsprechenden Exemplare für alle Stämme und zum Hinterlegen und in der Bundeslade, dass er die anfertigen konnte. Aber er wusste, was er schreibt. Aber hier haben wir eine Stelle, gibt ganz wenige, da diktiert Gott. Macht Gott sonst nicht. Gott inspiriert Personal und verbal. Das ist ein Geheimnis. Es kommt genau das raus, was er will, aber er lässt den Schreibern so ihren eigenen Stil. Bis hin vielleicht, na Komma gibt es im Griechischen in dem Sinn nicht, aber es sind manchmal Fehler drin, manche Fehler haben ihren Sinn, aber manche Fehler, ja, das gibt da manches. Ja, okay, das wäre ein Thema für sich, lassen wir das. Dem Gesandten der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Eigentlich heißt es ja dem Engel, aber ist klar, es geht um den Leiter der Gemeinde, der pars pro toto, aber verantwortlich als Haupt der Gemeinde angesprochen wird. Weder die Gemeinde konnte sagen, dann geht ja mich der Rest nichts an, ist ja dem sein Problem, noch konnte er sagen, naja, das sind ja die und die in der Gemeinde, was habe ich damit zu tun? Das sieht Gott als Einheit, was da geschieht, damit hast du zu tun, damit habt ihr Verantwortlichen zu tun und was der Verantwortliche macht oder nicht macht, da kann die Gemeinde auch nicht nur da sitzen, sondern das muss sie mittragen oder auch gegebenenfalls in Liebe korrigierend dann tätig werden. Das aber sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Da geht zurück auf einen Propheten, will ich jetzt nicht lang zurück das Licht werfen, was der Hintergrund ist, Schlüsselgewalt, ein wahrer Verwalter Gottes, Himmelsschlüssel, aber der Petrus, der wird ja immer so, auch auf dem Petersdom, der hat immer so ein Oschi von Schlüssel, ne? Es geht ja auf Matthäus 16 zurück. Also Schlüssel heißt Vollmacht zu öffnen oder zu schließen, Zugang zu gewähren oder Zugang zu ermöglichen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gehen wir gleich mal in das Frontalste rein. Ja, Zugang ins Reich der Himmel als Beispiel oder ins Königreich der Himmel oder ins Vaterhaus. Oh, da ist schon wichtig, wer die Schlüssel hat, stimmt's? Oder im Totenreich, da gibt's auch Schlüssel, da gibt's Räume, da kann man rein, zumindest der Herr kann's und er hat die Schlüssel. Also hier haben wir ein göttliches Prädikat. Wo er öffnet, kann niemand zuschließen und wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Und nun kommen Gottes Prädikate, wie so oft in den Sendschreiben, in der Selbstprädikation, das heißt, der Herr bezeichnet sich selber so, Selbstprädikation, er gibt sich selber ein Prädikat. Und wie lautet das? Er ist der Heilige und der Wahrhaftige, das sind Gottes Prädikate des alten Bundes, Jesus ist Gott. Hier spricht der wahrhaftige Gott und das ist ganz wichtig. Immer wieder hat man in dieser 2000-jährigen Geschichte daran gerüttelt. Von Anfang an wurde an der Jesusfrage rumgebohrt, weil die unsichtbare Welt genau weiß, wenn wir in der Jesusfrage die Gemeinde ins Wanken und ins Wackeln und auf falsche Wege bringen, dann bricht das gesamte Evangelium. Das haben manche gar nicht kapiert. Aber es war schon von Anfang an in der Gemeinde hart umkämpft. Im Gnostizismus, wir haben am Sonntag ja ein bisschen drüber gesprochen, da konnte man sich sowieso nicht vorstellen, ein Gott, der Mensch wurde, so mit Fleisch und Blut und Entschuldigung, Urin und solchen Dingen, das ist doch alles, geht gar nicht. Geht gar nicht sein. Kann höchstens ein Scheinleib sein, Doketismus oder solche Dinge. Jedenfalls die ersten Jahrhunderte und auch die Apostel schon, müssen Sie nur mal die johannäischen Briefe lesen, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Wir haben es gesehen, wir haben es betastet, er ist der Wahrhaftige. Er ist das Leben und das Leben ist Gott. Und ihr sollt in ihm bleiben und er in euch. Und so weiter und so weiter. Also er haut schon einen Klotz nach dem anderen gegen diese aufkommende Irrlehre. Ja, Jesus war schon besonderer, aber er war nicht unbedingt göttlich. Er war von Gott erwählt und Gott hat ihn benutzt und ja, vielleicht auch Messias, Prophet. Aber Gott ist Gott und Gott ist einer und Gott kann auch nicht am Kreuz sterben. Und sie haben gar nicht gemerkt, dass der Teufel es damit vollbracht hat, dass sie das Evangelium aushebeln. Ich will noch einmal die ersten Konzile, die allgemein anerkannten ökumenischen Konzile nennen. Manche kriegen ja gleich Pusteln im Gesicht, wenn sie schon das Wort Konzil hören. Es heißt einfach, dass Verantwortliche sich da getroffen haben. Man sagt, das erste Konzil war das Konzil der Apostel im Jahr 51 in Jerusalem. Oh Mann, die haben sich gekloppt, ha? Haben Sie schon mal gelesen? Da ging's richtig zur Sache. Jetzt habe ich gedacht, wenn die Leute alle so vom Geist Gottes erfüllt sind, dann sind die alle so friedlich. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, ich will ja auch nicht. Könnt ja Sinn und so. Nee. Männer. Kampf um die Wahrheit. Ringen. Da stand Jakobus auf. Und da haben sie gemerkt, jetzt spricht Gott. Ja. Erste Konzil. Und dann gab es weitere Konzile unmittelbar nach der Verfolgung. Und in den ersten, also der diokletianischen Verfolgung Anfang 3. Jahrhunderts. Und unmittelbar danach mit Konstantin kam die konstantinische Wende, 313, Toleranzedikt. Und da wurde das Christentum Religio Licita, das heißt noch nicht Staatsreligion, das war erst später unter Theodosius, sondern erlaubte Religion. Und jetzt, um was haben die vor allem im 2., 3., 4. Jahrhundert gerungen? Wer ist Jesus? Das ist die zentralste Frage. Ob du glaubst, dass die Entrückung da ist und ob Mose einen blauen oder einen braunen Schuh hatte oder ich weiß nicht was. Und da gibt es viele Möglichkeiten, aber an einem Punkt gibt es keine Möglichkeit. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, von Ewigkeit her Mensch geworden, geboren von der Jungfrau Maria, um unserer Sünde willen am Kreuz gestorben, vom Vater auferweckt, lebendig gemacht, zum Himmel gefahren und er wird kommen zu richten die Leben und die Toten. Das ist das absolute Kernelement. Und wer da irgendwas wegnimmt, ist ein Heretiker und muss entschieden in die Schranken gewiesen werden, zur Not ausgeschlossen werden. In dieser Frage beißt die Maus keinen Faden ab. Da gibt's keine falsche Toleranz. Und die ersten Konzile haben damit schon zu tun gehabt. Der Arianismus, das ist so ein Mensch, der eben auch so sagte, ja, kann doch irgendwo nicht sein, dass Jesus so richtig Gott war. Der wurde da zurückgewiesen. Da kam dann Gott, Vater und Sohn sind, nur dass Sie es mal gehört haben, Homoousios, Wesen eins. Es ist ein Gott. Jetzt sagen Sie, aber wie kann dann zwei, nachher noch der Heilige Geist, drei sein? Weiß ich nicht. Wird aber bezeugt. Ist so. Ist so. 325, Christologie, 381, Konstantinopel, wahrer Gott von wahrem Gott, 431, wieder die Christologie, Ephesus, 451, Chalcedon, die Zwei-Naturen-Lehre, wahrer Gott, wahrer Mensch, unvermischt, unverändert, ungeteilt, ungetrennt. Mit Jesus begegnet uns der Vater, mit Jesus begegnet uns Gott, er ist Gott. Und das versucht der Teufel auf irgendeine Weise wegzukriegen. Der ist raffiniert. Und deswegen in jedem Sendschreiben stellt sich der Herr so vor, mit Gottesprädikaten. Und jetzt kommt die Diagnose und die fällt gut aus. Die fällt gut aus. Ja, es gibt schon Momente im Leben, da wird eine wichtige Weiche gestellt. Aber die allerwichtigste Weiche wird dann gestellt, wenn wir vor dem Herrn stehen. Was sagt Jesus dazu? Ist ja eigentlich wurscht, was Menschen sagen. Es gibt natürlich Menschen, die von Gott her reden und Gott redet durch sie. Dann ist schon wichtig. Aber eigentlich ohne Gott ist es wurscht, was Menschen sagen. Paulus sagt an einer Stelle, ist mir auch egal, wie sie mich beurteilen. Und das ist schon mal wichtig, dass ich mich vor ihn stelle und sage, ich möchte dir dienen, dir gehören, dir zur Ehre leben und deinen Willen erfüllen. Ob ich damit gut ankomme oder nicht gut ankomme, ob ich damit viel Verständnis oder wenig Verständnis, mehr oder weniger Gegenwind kriege, egal, ich möchte dir dienen. Ich weiß um deine Werke. Da geht es nicht um Werksgerechtigkeit, das ist totaler Quatsch. Es geht um die Werke, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Es bildet eine Einheit. Ein wahrer Christ liebt. Und die Liebe ist in der Liebe tätig. Können Sie mir sagen, dass jemand sagt, er liebt, aber er macht überhaupt nichts? Also es geht gar nicht um Tun, es geht auch um Gedanken, um Barmherzigkeit, um Zuwendung, Empathie, um Zuwendung, um Zuneigung. Verstehen Sie, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Kann eine Mutter ein Kind lieben, aber sie macht gar nichts? Das Kind liegt jammernd, weinend da, die Mutter liebt das Kind. Aber es regt sich nichts. Also wenn Sie sagen, das ist doch Quatsch, das ist doch keine Liebe. Und so sagt Jakobus, hör mal her, Freund, das ist nicht wahrer Glaube. wenn du überhaupt nicht im Herzen bewegt bist. Ich sage es mit meiner Seite. Und Gerhard Mayer weiß zu Recht, dass die Züge, die man da bis in die Tage Luthers zusammenstoßen lassen hat, gar nicht zusammenstoßen müssten, denn sie fahren auf verschiedenen Ebenen. Der eine wendet sich an die Glaubensbeginner, an die Rechtfertigung im Glauben und die anderen an die, die im Glauben stehen. Ich weiß um deine Werke, wird von Auslegern zu Recht so verstanden, ich kenne dich durch und durch, ich weiß alles. Es geht nicht drum nur, ja, du bringst nur 4,3 Gramm auf die Waage, es sollten schon 4,4, es geht einfach, ich weiß Bescheid. Wissen Sie, ich muss Gott nichts erklären, Gott weiß Bescheid. Haben Sie Gott auch schon immer versucht, Sachen zu erklären? Es ist ein gewisses Schmunzeln bei Gott, weil Gott sagt, das weiß ich schon. Ich weiß sogar schon besser, ich weiß sogar noch viel mehr als du. Aber das ist ja klar, wenn so ein Kind zum Vater kommt, so ein kleineres Kind ist immer ein gutes Beispiel und muss da was loswerden, dann müssen sie es ja reden lassen. Ja? Das gehört ja mit dazu, dass sie es ernst nehmen. Es ist ja ein Mensch, soll ja eine Persönlichkeit werden. Natürlich wissen sie schon und sie wissen es vielleicht auch besser. Oder ein Lehrling oder sonst was, ist egal. Man muss Menschen auch ernst nehmen, reden. Das gehört zur Beziehung dazu. Und das sind insbesondere intellektuell und vielleicht wissensmäßig höherstehende, in Anführungszeichen, in der Versuchung ständig zu sagen, und das nimmt die anderen Menschen nicht ernst. Die kommen überhaupt nicht. Ich bin da auch ein bisschen in der Gefahr. Weil ich glaube, meine Frau sagt nein, aber ich sage, ich glaube, ich verstehe relativ schnell. Und dann ist die Gefahr, dass man schon eine Antwort gibt, da hat der andere noch nicht mal gesagt, was er eigentlich so alles sagen wollte. Und dann fühlt sich ein Mensch nicht ernst genommen. Stimmt's? Nicht wahrgenommen. Er kommt gar nicht, das interessiert auch gar nicht. Und so ist Gott nicht. Natürlich braucht er nicht, dass wir da alles beschreiben. Gott weiß Bescheid, aber ist auch tröstlich. Du weißt Bescheid. Du kennst den ganzen Klumpatsch und das Durcheinander in der Verwandtschaft, in meinem Seelenleben. Ich weiß ja selber nicht mehr, was jetzt eigentlich genau los ist und warum und wieso und jetzt wieder so und warum nicht. Und dann fährt die Seele noch Aufzug rauf und runter. Kann mich manchmal selber nicht ertragen. Manchmal finde ich mich ganz gut. Da sagt der Herr, ich kenne dich. Weißt du, ich habe dich schon gekannt. Da hast du noch nicht mal gewusst, dass es dich einmal geben wird. Ich weiß Bescheid. Ich finde es so unheimlich tröstlich, weil man entdeckt doch an sich manchmal Seiten, wo man sagt, oh weia, hoffentlich kriegt das keiner mit. Also ich meine sie nicht, aber ich bei mir schon. Und dann sagt Gott, das wusste ich doch schon lang. Das wusste ich doch schon. Du überraschst mich doch jetzt damit nicht. Ich weiß Bescheid. Und ich weiß um deine schwierige Situation, um den Druck, den du in dieser Stadt hast. Du hast zwar nur eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Schön, dass sie zur Bibelstunde kommen. Schön, dass sie zu einer Stunde kommen, wo das Wort in der Mitte steht. Oder wenn du zurzeit am Vormittag deine Bibelstunde hast, da geht es um das Wort Gottes. Das ist auch eine Form des Bewahrens des Wortes. Du liest nicht aus irgendeinem Text vor, du sprichst nicht über irgendeine Idee oder einen Gedanken, sondern wir mühen uns gemeinsam, was sagt das Wort der Wahrheit? Wir halten, weil das ist für uns relevant. Zumindest ist das doch eine Selbstverständlichkeit. Da kennen Sie aber viele Gemeinden und Kirchgemeinden nicht. Da wird das Wort immer kleiner geschrieben. Neulich schrieb mir jemand, hat ein Buch geschrieben und da ging es um den Titel und die Grafikerin des Verlags wollte alle Buchstaben groß oder wieder klein oder so. Und da habe ich meine bescheidene Meinung auch von mir gegeben. Er hat gar nicht mehr reagiert. Ich glaube, das war nicht so ganz gut, aber ist ja auch egal. Und dieses Festhalten am Wort Gottes zu bleiben. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Viel Schwachheit, viel Sünde, viel Streiterei, viel Unversöhnlichkeit, vieles, wo man sagt, ist eigentlich eine Schande, dass es sowas gibt bei uns. Aber du hast festgehalten. Jesus, du lässt mich nicht. Deinem Namen ist Kraft und ist Heil. Dieser Tage hatte ich mit jemandem zu tun, total im Keller, Was sollst du da sagen? Dachte ich, jetzt stöpsel ich da nicht irgendwelche Wahrheiten zusammen, sondern Herr, was soll ich jetzt da machen? Und mir war so, ich weiß nicht, ob ich in einem Schreiben so oft den Namen Jesu erwähnt habe. Nicht, weil ich so an Mantra-mäßig, sondern ich spürte nur er und seine Liebe und Barmherzigkeit und seine Kraft und sein Vermögen kann jetzt einen Menschen aus diesem tiefen Tal herausziehen. Da werden sie gelobt, eine Anerkennung der Gemeinde in vollstem Umfang. Sie hat Glaubenswerke, sie hat den Namen Jesu bekannt, sie hat ihn nicht verleugnet. Und dann heißt es in Vers 10, sie hat das Wort von der Geduld bewahrt. Sie blieb drunter. Hier taucht ein Begriff auf, der eigentlich von der Beladung eines Esels kommt. Keine Ahnung, wie man einen Esel belädt. Ich bin zwar manchmal einer und wird auch beladen, aber ich weiß nicht, wie ein wirklicher Esel da unterwegs ist. Von Eselsfachleuten habe ich gelesen, man kann einen Esel nicht beladen und so gut die Ladung befestigen, dass er sie nicht abschütteln könnte, wenn er will. Also du könntest ihn schon so festzurren, nur hat der Esel dann zwei Bauchhälften, dann lebt er nicht mehr, aber das geht nicht. Und dieser Begriff wird hier verwendet. Es geht unter dem geduldigen, auferlegten Bleiben, eine Last, die man um Jesu Willen hat. Schwierigkeiten, Nöte, Probleme, die man abschütteln könnte, aber um Jesu Willen nicht abschütteln will. Und da sagt der Herr, halt durch. Es gibt natürlich auch Lasten, wo ich sage, das musst du nicht tragen. Musst du nicht tragen. Also ich denke zum Beispiel, manche haben eine berufliche Situation, es wird ja immer katastrophaler. Wird ja immer schlimmer. Die ganze Kleinteiligkeit, die rasanten Änderungen, unsere Seelen, die kommen ja kaum noch mit. Und wenn wir dann mal noch eine freie Minute haben, da hauen wir uns auch noch ein paar Bits und Bytes rein. Und also, es ist ja verrückt. Es ist ja, der Teufel dreht das Rad immer schneller. Ich weiß nicht, ob man das als Rentner auch versteht, aber die haben ja auch schon ihre Unruhe, ja. Also Arbeitsleben heute, wenn man nicht gerade besondere Positionen hat, ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Es ist nicht auch nicht immer alles schlecht, aber es ist auch ganz schön schwierig. Man darf Lasten abschütteln. Ich habe dieser Tage jemand gesagt, weißt du was? Warum eigentlich? Für was eigentlich? Wie viele Häuser willst du noch ansparen? Was willst du mit dem ganzen Plunder? Sie dürfen ruhig eine Vorsorge treffen. Ist ja okay. Man darf Lasten abschütteln, man muss nicht alles drauf haben, aber es gibt Lasten, die hat der Herr auferlegt. Manche Ehesituation ist nicht einfach, die Welt würde sagen, bist du eigentlich blöd? Bist du eigentlich blöd? Es gibt manches, was Leute tragen in Gemeinden, in Familien, im Beruf, an schwierigen Verhältnissen, wo sie wissen, da hat mich Jesus hingestellt und da möchte ich nicht ausbüchsen. Ich könnte die Last abschütteln, ich könnte sie loswerden, aber ich möchte nicht. Also in Summa, Philadelphia ist eine geduldig auf den wiederkommenden Herrn wartende und dienende Gemeinde, die unter Druck standhält, trotz ihrer kleinen Kraft. Sie hält am Wort und am Jesusbekenntnis fest. Ein Ausleger sagt, diese Gemeinde macht deutlich, man kann in dieser Welt leben ohne gravierenden Mangel. Da fällt mir immer gleich das alttestamentliche Modell Daniel ein. Ich meine, da gibt's ja Leute, die haben ja Böcke geschossen, dass die Balken sich biegen. Da muss man seine Bibel schon richtig lesen, ja. Manche sagen ja, die haben doch in der Bibel nichts zu suchen. Ich dachte, wo ich Atheist war, auch die Bibel, die berichtet von lauter tollen Menschen. Haha, die Bibel liest, da kommen die meisten oder fast alle eigentlich gar nicht so gut weg. Daniel ist so eine Ausnahme. Aber auch von ihm gilt, sie sind allzumal Sünder und der Mangel der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Aber es gibt welche, da sind die Dinge nicht so gravierend gleich zu sehen, wie etwa bei David oder bei Abraham. Der Noah hat einen hinter die Binde gekippt, frage ich mich bis heute warum. War er frustriert oder ich weiß es nicht. Warum hat er eigentlich, wusste er um die Wirkung des Weins nicht? Weiß ich nicht, er hat jedenfalls gemacht. Aber diese Gemeinde, gerade in dieser schwierigen Verhältnissen, die war ohne gravierende Mängel. Und der Herr sagt das auch. Man muss nicht immer, es gibt ja dieses so, dieses amerikanische, ist es so, toll, klasse, da malt der Kleine, was weiß ich was, vier Kleckse kreuz und quer. Das ist ja wunderbar, und Picasso hätte es nicht besser gekonnt und Rubens wird aus dir werden und so. Das ist ein totaler Quatsch. Aber es gibt auch so eine Linie, da wird einem immer nur so, es wird gemeckert oder es wird gar nichts gesagt. Und beides ist nicht die Art Gottes. Von einem chassidischen Juden habe ich gehört, du sollst deine Kinder dreimal so viel loben wie kritisieren. Ich habe schon mal erzählt, kurz danach wollte ich mit einem unserer Jungs schimpfen, ihn kritisieren. Und da fiel mir aber noch schnell unser Rebbe schnell ein. Dachte ich, das geht jetzt auch nicht. Da habe ich gesagt, also hör mal her, das finde ich gut und da lobe ich dich auch und das auch. Und jetzt wollte ich dir noch sagen. Er musste selber schon lachen. Ja, aber ich habe so bei mir selber gedacht, warum ist man so viel auf das Negative fixiert? Und warum ist man so gern bereit, das andere kritisch hervorzuheben und so wenig bereit, das Gute herauszustellen? Bitte, es geht nicht um dieses, alles ist toll und alles muss klasse sein. Aber wie schön ist es, wenn Menschen einander positiv begegnen und nicht wie Schäferhunde nur mal gucken, was macht der andere falsch? Oh Mann, da dürfen sie bei mir gar nicht so genau hingucken. Dürften sie gar nicht so genau hingucken. Und wie Jesus mit uns umgeht, obwohl wir ja so sind, und wie er sich freut, und wie er das auch sagt. Gott sagt nicht, ein bisschen was hätte ich auch positiv zu sagen, das lassen wir mal und jetzt gleich zum Negativen. So sollten wir miteinander umgehen. Was macht eigentlich den Himmel zum Himmel? Sind doch die gleichen Typen, die ich hier auch schon sehe. Und wenn sie in den Himmel kommen, sagen, oh nee, Rainer Wörz ist auch da. Das soll Himmel sein. Ja, was ist eigentlich anders? Ja, ich hoffe doch, der Umgang ist anders. Dieses, man ist von vornherein positiv, in Liebe, zugewandt. Man ist nicht blind vor Liebe. Der Herr sagt, also das geht aber nicht. Verstehen Sie den Unterschied? Ist ja nicht so schwer. Jetzt das Erstaunliche ist ja, dass sie eine kleine Kraft haben. Man könnte formulieren und sagen, sie halten fest an Jesus-Zeugnis. Und das wird schwerer werden, je länger die Endzeit voranschreitet. Zumindest auch der mit der Endzeit, 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 Endzeit. Immer sagen sie Endzeit. Ja, ich weiß nicht wann, aber ich glaube, wir leben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das glaube ich anhand der Schrift. Und ich schäme mich dafür auch gar nicht. Und deswegen bin ich überhaupt kein Endzeitspezialist oder ein Eschatologe eigener Art oder sowas. Ich nehme die Bibel ernst. Und wenn ich mich irre, dann wird Gott mich darüber nicht tadeln, wenn ich in den Bahnen der Schrift bleibe. Aber er wird die tadeln, die sagen, unser Herr kommt noch lange nicht. Stimmt's? Jetzt das Geheimnis mit der kleinen Kraft. Gerade weil sie schwach sind, suchen Sie Jesus. Wenn du aus eigener Kraft gar nichts mehr kannst, sinnlos, was soll ich machen? Nix. Erreicht den Buben nicht mehr. Ich kann nichts gegen die Schmerzen machen. Ich kann die Situation von Verfolgten nicht ändern. Aber der Herr, schauen Sie, das größte Manko wird zum größten Plus. Philadelphia hat das erkannt, was eigentlich einen gereiften Christen ausmacht. Ich vermag nichts, aber der Herr. Ihre kleine Kraft war ihre große Stärke, denn in ihrer kleinen Kraft, in ihrer Schwachheit hing sich an den, der in den Schwachen mächtig ist. Das Gegenstück haben wir in Laodicea, ich bin reich, ich bin stark, ich bedarf nichts. Ich bin noch immer durchgekommen. Ich brauche keine Hilfe. Mir braucht niemand. Doch, ich bin hilfebedürftig. Das muss man natürlich nicht kultivieren, weil er immer nur nach den anderen ruft. Aber wir sind total abhängig vom Herrn. Total. Gerade im Gespräch vorher. Gott dreht ein kleines Wetterschräublein. Schon ist so trocken, dass keine Ernte möglich ist in weiten Teilen. Gott dreht ein bisschen andersrum, so viel Wasser, dass die Ernte versäuft und nicht richtig geerntet werden kann. Gott verschiebt ein klein bisschen ein Gelenk und schon kannst du vor Schmerzen nicht. Gott macht in der Psyche ein kleines Rädchen andersrum laufend und schon denkst du, du drehst durch. Und dieser in dieser gefallenen Welt des Leidens, der Schmerzen und des Tränens ist sozusagen der Normalzustand Leiden und Schmerzen und das Wohlfühlband, blödes Wort, aber Sie wissen vielleicht, was ich jetzt sagen will, ist sehr klein und wir haben darauf keinen Anspruch. Und wenn man das mal erkannt, ja, was kann ich denn schon? Und das, was ich meine zu können, ist doch auch ein Geschenk Gottes. Und dann, ich hoffe, dass ich das noch mehr lerne, denn Jesus, ich möchte mich an dich hängen. Mein Herr und mein Haupt. Nicht sagen, ja, dann können wir ja gar nichts machen. Was soll man tun? Ne? Doch, Stecker in die Steckdose, Entschuldigung für das Bild, Stecker an die Steckdose Jesu. Und man läuft nicht mehr auf Akku und auf Batteriebetrieb, sondern man läuft mit Netzbetrieb. Im eigenen Rudern geht in die falsche Richtung, wird schräg oder uns verlassen recht schnell die Kräfte. Laodicea ist das Gegenstück, das hatte ich schon kurz erwähnt. Ich bin reich, ich bin stark, ich bedarf nichts. Also in Wirklichkeit sind alle arm, bloß und elend. Nur Philadelphia hat die Gnade bekommen, das zu erkennen und Laodicea noch nicht. Menschen, die in sich selbst stark sind, die viel von sich und wenig von anderen halten, sind unreife Christen. Wer so viel auf sich setzt, hat den Herrn noch nicht erkannt und hat nicht erkannt, wie man den Herrn erkennen muss. In Schwachheit wird meine Gnade vollendet. Also nicht in kultivierter Schwachheit. Es geht jetzt nicht darum, immer so demütig, schwäbisch, ja, so, ich kann nichts, ich bin nichts und so weiter. Das ist damit nicht gemeint. In ihm bin ich stark, aber nur eben in ihm. Die Kraftquelle war Jesus. Und Jesus kann aus dem Kleinsten was Großes werden lassen. Mit vermeintlich Starken kann er nicht arbeiten. Solange Rainer Wörz rudert und solange Rainer Wörz am Steuerruder des Glaubensschiffleins steht, wird's nichts werden. Erst wenn er seinen Platz einnimmt und sagt, Herr, ich glaube, es ist besser, du lenkst und leitest, dann wird es etwas. Und dann darf zur Gnade des Herrn auch etwas werden. Und die Frage ist schon, wie laufen sie eigentlich gerade? Ein Wunder an Kraft ist ja das Stehaufmännchen Paulus. Wie der Mann gestrickt gewesen sein muss. Ganz besonders in Lystra wird er gesteinigt, dann rappelt er sich da hoch. Ich weiß gar nicht, wie verdellt der ausgesehen hat. Jeder amerikanische Schönheitschirurg hätte sich sofort die Hände gerieben. Da gibt's viel Arbeit. Er geht in den nächsten Ort und was macht er dann? Ja, heißt dann in der Apostelgeschichte, er geht mit einem riesen Bogen um Lystra herum, weil da hat er eine posttraumatische Belastungsstörung, will er nicht nochmal dran erinnert werden. Der geht genau da zurück. Ich weiß nicht, 2-3 Wochen, Tage später, ich habe es nicht so genau nachgeschaut. Und sagt, da bin ich wieder. Der macht er für die Gemeinde da. Aber nicht in seiner Kraft. Er hat selber wohl nicht viel hergemacht. Das kann Jesus machen. Und wir fragen uns vielleicht auch, Mensch, die Verhältnisse sind so schwierig und die Altersbeschwerden nehmen zu und die Verhältnisse werden schwieriger wie wird das alles werden und wer kümmert sich mal um mich in der Pflege und in der Gemeinde, der Abfall und, wo du hinschaust, könnten dich Sorgen und Nöte erdrücken. Und wenn du dann auf dich schaust und realistisch sagst, dann bin ich ja eigentlich dem Untergang geweiht. Stimmt's? Und dann den Blickwechsel, aber der Herr. Mensch, ich habe ja das Wichtigste in meiner Lebensrechnung vergessen. Jesus, das ist ja Jesus. Das ist ja gar kein Problem. Und diesen Sprung müssen wir natürlich immer wieder machen. In der Bibelstunde ist das gedanklich leicht möglich. Aber so im Alltag und in den Schmerzen und in einsamen Nächten und in den Anfechtungen und Zweifeln. Und sie sahen niemand anders als Jesus. Und ich sage Ihnen, wir werden anders nicht durchkommen. Seien Sie froh, wenn Sie noch keine Anfechtung erlebt haben, wobei Ihnen alles gewackelt hat. Aber es werden solche Zeiten kommen. Also das war das Geheimnis. Wir wollen dann auf die Schlussgerade einbiegen und sagen, dann ist ja gut, dass die schwach sind. Dann ist ja gut, dass die eine kleine Kraft haben. Dann ist ja gut, dass die in schwierigen Verhältnissen sind. Denn wären sie nicht schwach, hätten sie nicht nur eine kleine Kraft und wären sie in schwierigen Verhältnissen, hätten sie das ja alles gar nicht erfahren. Und dann wären sie ja nicht in der Weise geistlich gereift und hätten durch die Gnade Gottes am Wort festhalten können, am Jesuszeugnis, an der Erwartung. Also vom Ende her werden sie sagen, Herr, hab Dank für die schwierige Zeit. Bei einem Ausleger habe ich jetzt gelesen, er hat die Schulzeit nicht geliebt. Ich auch nicht. Also außer die Pausen, die Ferien. So, aber versteht man ja erst vom weiteren Lebensverlauf her, warum Schule doch wichtig ist, oder? Und so gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir jetzt sagen, muss das sein, bringt doch nichts, was soll das? Und Jesus sagt uns jetzt schon, du wirst mir eines Tages gerade dafür danken, glaub mir, vertrau mir, es muss sein, aber ich bin bei dir. Meine Kraft, meine Vermögen ist gerade in den Schwachen mächtig. Wie in einer Elok, die selber nichts transportieren kann und ziehen kann, aber wenn sie die Bügel oben am Starkstrom hat, dann kann sie Lasten ziehen. Und so hat Bodelschwing, der alte Bodelschwing, als man ihn hochleben lassen wollte, zu seinem 79. gesagt, nein, das möchte ich nicht, dass ihr das singt, sondern ihr sollt das Lied singen, je kleiner ich, je größer du. Und deswegen ist jede Lobhudelei über Menschen in der Gemeinde zu vermeiden. Punkt. Vor Gott ist niemals deine Schwäche, sondern deine vermeintliche Stärke das Problem. Gott ist mit dir, dem Schwachen, dem Elenden. Und da brauchen wir nicht verzagen. Und wir können auch aus diesem Sendschreiben lernen, dass Festhalten und Treue mit kleiner Kraft möglich ist. Und der Herr sagt dann in den Therapieanweisungen, halt fest, bleib dran. Im Prinzip, das ist doch schön, wenn er sagt, mach so weiter, bist auf einem guten Weg. Ich bin bei dir. Die Krone des Lebens, sagt der Herr, die liegt schon neben mir, die ist schon parat. Also im Himmel muss man nicht abstauben, aber vielleicht musste im Bild gesprochenen Engel nochmal abstauben, dass der Herr sagt, guck, die ist für dich. Schon alles bereitet, Wohnung bereitet, ich bin ja nur vorausgegangen. Halte durch. Und er sagt, die Last wird dir nicht gleich genommen werden. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Ach, ich finde, Gott wartet immer so lang. Haben Sie den Eindruck auch? Ich finde, er könnte immer ein bisschen schneller machen. Also ich bin alles andere als ein Held im Lastentragen und schon gar kein Schmerzensheld. Das Wort vom Mann der Schmerzen, da zuckt's bei mir immer. Und wenn du in einer Mühle bist, denke ich, ja Herr, ich weiß schon, das muss sein, ist alles gut und so, ich glaube das auch alles, aber jetzt könnte es auch mal zu Ende sein. Aber Gott, der hat immer so. Und dann, ja Herr, es fällt mir schwer. Und wenn ich einen Stecker ziehen könnte von den Schmerzen und von der Last, ich würde ihn sofort ziehen. Aber du machst nicht. Und ich will drunter bleiben. Halte durch. Bleib bei mir. Und dann gibt es diese wunderbare Überwinderverheißung, dass wir in der kommenden Welt Pfeiler sein dürfen, stabile Mitglieder der neuen Gotteswelt, die Lasten tragen können, die im inneren Bereich Gottes dienen dürfen, die als Priester mit dem Hohepriester unterwegs sein dürfen, als Glieder in seinem Leib, die siegen dürfen, überwinden dürfen, wie er überwunden hat und siegen dürfen, wie der Sieger gesiegt hat, weil sie in dem Sieger siegen. Und dann fordert der Herr sie auf, zu hören. Hör wirklich zu. Was ich dir sage, ist wichtig. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hat die Gemeinde das Wort Jesu beherzigt? Aus kirchengeschichtlichen Zeugnissen der frühen Christenheit müssen wir sagen, ja. 15 Jahre nach dem Sendschreiben circa lobt Ignatius von Antiochia in einem Brief, er war kurz in der Stadt, die Ältesten und die Gemeinde. Und auch 60 Jahre später wird die Gemeinde im Martyrium von Polycarp von Smyrna, der selber das Martyrium erlitten hat, positiv erwähnt. Über 60 Jahre hinweg Zeugnis von der Glaubenstreue. Und möge Gott schenken, dass wir durchhalten durch seine Gnade, bis der Herr kommt. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, wir danken dir für diese große Gnade, dass du bei deinen bist, die du dir erwählt hast, vor Grundlegung der Welt, dass du den Leib des Christus berufen hast, geheiligt, dass du ihn vollenden wirst und dass du uns zum Ziel führen wirst und dass auch wir hier am Ort und dort, wo du uns Gelegenheit gibst, mitwirken dürfen an diesem großen, heilsgeschichtlichen Schritt der Vollendung der Glieder des Leibes des Christus. Und wir haben den Eindruck, wir sind auf der Zielgeraden. Und wir danken dir, dass du uns dieses Vorbild gibst und dass du durch dieses Vorbild Philadelphia auch zu uns sprichst, dass wir an dir bleiben durch deine Gnade, dass wir deinen Namen festhalten, dass wir dein Wort beachten, dass wir unter den Lasten bleiben, die du auferlegt hast. Ja, und wir bekennen dir, ohne dich könnten wir nicht. Und wir danken dir, dass deine Kraft auch in uns mächtig ist und dass du das Unmögliche möglich machen kannst, uns zum Ziel zu bringen. Danke für deine Treue, danke für deine Freundlichkeit. Amen.